Herzlich willkommen zu unserem Podcast Lebensgeschichten der Digitalisierung. Heute geht es um die Digitalisierung selbst, und zwar um die Geschichte der Digitalisierung. Es klingt nach einem sperrigen Thema, aber versprochen, wir werden es in der kommenden Stunde mit Leben füllen. Mein Name ist Moni Münch, ich bin Digitalredakteurin im MeinEcho und ich sitze gerade mit 4 ganz unterschiedlichen Experten im digitalen Stadtlabor im Aschaffenburger Rossmarkt. Zum einen sitzt hier neben mir Professor Georg Rainer Hoffmann. Er leitet an der Technischen Hochschule Aschaffenburg das Information Management Institut. Hallo, Herr Hoffmann.
Hallo allerseits, freut mich sehr.
Angereist ist für diesen Podcast auch Christian Bunnenberg. Er ist Professor für Didaktik der Geschichte und Public History an der Ruhr-Uni Bochum. Bekannt geworden ist er, als er letztes Jahr online ein Corona-Archiv gestartet hat, um Erinnerungen an die Corona-Zeit zu sammeln. Herr Bunnenberg, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Die Gastgeber für diesen Podcast sind wie immer Aschaffenburgs Bürgermeister für Digitalthemen, Herr Leiderer.
Hallo.
Und Joachim Kemper, Leiter des Stadt- und Stiftsarchivs. Hallo.
Hallo, freut mich sehr.
Herr Kemper, meine erste Frage geht an Sie, weil Sie ja dieses Panel zusammengestellt haben. Warum geht es heute um die Geschichte der Digitalisierung und was erwarten Sie sich persönlich von dem Gespräch?
Also wir haben ja die Lebensgeschichten der Digitalisierung als Reihe ja vor einem Jahr im Prinzip schon gestartet, also eine ganz schöne Zeit. Und da war im Prinzip immer die Frage, Historie der Digitalisierung so im Hintergrund. Im Prinzip sprechen wir jedes Mal ein klein wenig über Lebensgeschichten, Erfahrungen und so weiter, Erwartungen natürlich auch an die Zukunft. Und als Archiv sind wir gleichzeitig für den Blick in die Vergangenheit irgendwie auch zuständig. Und der Blick ist aktuell auch digital, eben digitale Archivierung, Webseitenarchivierung, was wir jetzt auch machen. Und genau, und dann ist es eigentlich total naheliegend, dass man die Digitalisierung einmal historisch betrachten will. Wenn es ein paar Jahrzehnte sind, ist es schon sehr viel. Und da kann man sehr, sehr viel sagen. Und ich denke, die Runde ist so zusammengestellt, dass wir wissenschaftlichen Blick haben, auch kulturell ein klein wenig und genau und eben auch mit Blick auf die Stadt selbst. Das ist uns, denke ich, auch immer wichtig bei der Sache dabei.
Ich sage Ihnen ganz ehrlich, Herr Kemper, als ich das Thema zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, oje, müssen wir jetzt drüber sprechen, wann der erste Computer gebaut worden ist oder wann die erste Homepage in Aschaffenburg ans Netz gegangen ist. Aber dann habe ich ein bisschen länger drüber nachgedacht und dachte ich, Moment, Digitalisierung hat nicht nur mit Maschinen, sondern auch mit Menschen zu tun. Das könnte doch ganz spannend werden. Herr Leiderer, was war denn Ihr erster Gedanke, als Sie das Thema gehört haben? Und dann auch die Anschlussfrage, kann man eigentlich über die Geschichte der Digitalisierung sprechen, ohne über Corona zu reden?
Ja, das sind jetzt zwei Fragen. Ich fange mal mit dem ersten an. Ohne Herkunft gibt es keine Zukunft. Und jede einzelne Lebenserfahrung oder Erfahrung, die man macht, ist ja eigentlich schon Geschichte. Was ich morgen erlebe, ist morgen Geschichte. Und ich erzähle von den Erlebnissen, die ich gestern hatte. Und wenn man das jetzt mal betrachtet auf die ganze Frage der Digitalisierung. Also wir sollen ja für Aschaffenburg, mein Auftrag in meinem Referat als Bürgermeister ist eine Vision der Digitalisierung in Aschaffenburg zu entwickeln. Natürlich mit den Menschen und natürlich, welcher Sinn steckt dahinter. Da kann ich gleich dazu sagen, weil Sie gesagt haben, mit den Menschen. Der Sinn für uns, die Digitalisierung, ist, es muss die Lebensqualität der Menschen verbessern. Dann ist für uns eine Digitalisierung eine sinnvolle Digitalisierung. Aber ohne den Blick in die Geschichte funktioniert es nicht. Die Geschichte zeigt uns ganz, ganz viele epochale Zeitpunkte. Ich nenne jetzt mal das Veränderungen in der Geschichte. Ich nenne das jetzt gar nicht mal Digitalisierung. Aber immer, wenn es was Neues gab, hat die Menschheit Angst gehabt. Ob das der erste Zug ist, der gefahren ist, oder dass ein Fernseher so viel Strahlen irgendwie abwirft. Also da gab es so viele Veränderungsprozesse und wir haben das alles als Gesellschaft überlebt. Und wir werden auch in Zukunft die Herausforderungen gut meistern. Aber wir brauchen den Blick in die Geschichte, um ein gutes Fundament für die Zukunft zu beschreiben.
Vielleicht auch, um Fehler nicht zu wiederholen, aber ob Fehler gemacht wurden, das werden wir sicherlich in dem Gespräch jetzt auch noch erläutern.
Und der zweite Teil Ihrer Frage, was Corona dazu geleistet hatte, Natürlich, und das hört man ja in allen Sonntagsreden, das war ein Booster der Digitalisierung. Das kann ich für die Stadtverwaltung natürlich auch erstens bestätigen. Es hat uns sehr viel weitergebracht. Wir haben in einer sehr schnellen Geschwindigkeit Videokonferenzen eingeführt und verschiedene digitale Tools, die heute gar nicht mehr hinterfragt werden. Heute geht es darum, wenn es heißt, wir machen ein Team in der Stadtverwaltung, ist eher die Frage, treffen wir uns in Präsenz? Wir können doch auch einen Termin machen über eine Videokonferenz. Also das ist vor eineinhalb Jahren unvorstellbar gewesen in der Verwaltung. Und von daher glaube ich, dass das natürlich in der Tat uns sehr viel weitergebracht hat in diesem Themenfeld. Genau. Also die Digitalisierung verändert ja alle Arbeits- und Lebensbereiche. Und da das wie ein Update einer ganzen Gesellschaft ist, müssen wir da auch für die Zukunft alle mit beteiligen, sonst macht das später keinen Sinn, was wir da entwerfen. Da müssen wir alle Menschen mitnehmen oder möglichst alle Menschen mitnehmen. Aus dem Grund wollen wir auch sehr beteiligungsorientiert hier rangehen, hier im digitalen Stadtlabor, immer mit der Geschichte auch zu arbeiten, dass wir das gemeinsam mit der Stadtgesellschaft entwickeln. Das ist wichtig.
Also es ist wie in der Geschichte generell, wir stecken mittendrin. Leben kann man es immer nur vorwärts, verstehen kann man es in der Rückschau. Aber das Spannende ist, glaube ich, dass diese Digitalisierung ein Prozess ist, den wir live erleben, gestalten können. Und das Spannende hier an diesem Gespräch ist, dass hier am Tisch Menschen sitzen, die genau das tun und damit vielleicht auch die Geschichte der Digitalisierung verändern oder zumindest unseren Blick darauf. Bevor wir anfangen, wollen wir aber natürlich noch ein bisschen mehr darüber wissen, wer hier eigentlich am Tisch sitzt. Herr Hofmann, Sie leiten das Information Management Institut an der TH Aschaffenburg. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Sie da tun. Vielleicht können Sie uns das mal kurz erklären, was Ihr Institut macht und was Sie da machen.
Naja, unser Arbeitsgebiet hat in den letzten circa 20 Jahren eine wahre Explosion erfahren. Die sogenannte Datenverarbeitung war zunächst eine Funktion in den Betrieben. Und normale Privatleute hatten noch nicht unbedingt einen Computer zur Verfügung. Und heute ist es so, wir formulieren heute wirklich, die digitale Transformation ist weitgehend abgeschlossen. Es gibt fast niemanden mehr, der kein Smartphone besitzt. Würde man das Netz abschalten, wir wären völlig hilflos. Wir könnten nicht mehr telefonieren, wir könnten nicht mehr fernsehen, wir könnten gar nichts mehr. Wir wüssten nicht mal, was passiert ist. Also die großen Internetrechenzentren sind die systemrelevantesten Unternehmen dieser Wirtschaft. Nicht zu vergleichen mit einer Bahn oder Lufthansa oder so. Denn wenn die streiken, können wir nicht mehr Bahn fahren. Aber wenn das Netz ausfällt, machen wir gar nichts mehr. Und wir sehen heute also eine wahre Explosion. Und wir müssen uns nicht mehr damit auseinandersetzen, dass die Zukunft digital sein wird. Wer das noch nicht erkannt hat, dass bereits die Gegenwart digital ist, der hat den Zug völlig verpasst. Und wir haben heute Fragen, insbesondere im Verhältnis Mensch-Maschine. Darf der Mensch unter die Räder des Systems geraten? Neue Humanisierungsfragen der Arbeitswelt, Weiterbildungsfragen, permanente Weiterbildung ist spannend. Und natürlich die Frage, wo sind auch die Schattenseiten des Netzes, also die berühmten Opfer des Netzes? Wo wird Meinungsmüll produziert? Wo passieren die großen Resonanzkatastrophen? Wo Leute sich plötzlich Recht geben, die objektiv alles andere als Recht haben und sich dann damit verstärken. Solche Dinge sind heute auch sehr, sehr spannend geworden. Und insofern sind wir sehr stark weggekommen von technischen, ingenieurmäßigen Fragen hin zu diesen holistischen Betrachtungen, gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen. Und deswegen die Formulierung, unser Fachgebiet ist förmlich explodiert.
Arbeiten Sie dann auch mit Firmen in der Region zusammen oder arbeiten Sie an der Hochschule?
Naja, wir haben einen äußerst massiven Praxisbezug. Wir haben gestartet 2009 ein Wissenstransferprogramm, Mind Project, was seitdem äußerst intensiv läuft und wo wir mit der regionalen Industrie, aber auch darüber hinaus intensiv Wissenstransferfragen bearbeiten. Und nicht zuletzt Corona hat verursacht, dass unsere Veranstaltungen eben nicht mehr regional und nur regional sind, sondern hybrid, virtuell. Und deswegen ist das, was wir heute in Aschaffenburg machen, faktisch von der Geografie unabhängig geworden. Sie können es auch sehr schön sehen, als der Mobilfunk eingeführt worden ist, war die erste Frage, die man sich oft gestellt hat, wo bist denn du gerade? Und das fragt heute niemand mehr. Wo Sie sind, egal. Heute fragen Sie höchstens an der Videokonferenz, können Sie mich hören?
Aber jedes Mal.
Das ist der große Unterschied, oder?
Vielleicht müssen wir noch kurz der Vollständigkeit halber dazu sagen, Sie sind auch ein Philosoph.
Na, das ist ja jeder Mensch.
Studierter Philosoph.
Das ist nicht jeder.
Aber also deswegen, also weil Sie aus dieser Ecke kommen, können Sie auch so diese holistischen Fragen stellen. Und
wir werden darauf zurückkommen, nehme ich an.
Gerne. Denke ich auch. Na. Herr Bunnenberg, jetzt zu Ihnen. Sie sind Professor für Didaktik der Geschichte, das kann ich mir noch vorstellen, und Public History in Bochum. Was ist denn Public History?
Ja, was ist Public History? Wenn ich darauf jetzt eine ganz schnelle Antwort hätte, dann würde ich dann dieses neue Forschungs- und Akteursfeld auch gut so umreißen können, dass man mit den Kolleginnen und Kollegen da sich diese Diskussion sparen könnte. Aber die Diskussion ist im vollen Gange. Public History ist ein Konzept aus den 1970er Jahren, das in den Vereinigten Staaten entwickelt wurde als Reaktion auf erhöhte Absolventinnenzahlen. Und diese Absolventinnen, also auch aus geisteswissenschaftlichen Studiengängen, konnten bei den klassischen Arbeitsfeldern Archiv, Schule und Museum nicht alle unterkommen. Und man hat sich dann eben darauf konzentriert, in Form von einem Employment, also dass man die Menschen fit macht für den Arbeitsmarkt, noch breiter eben das Feld der öffentlichen Darstellung oder der Darstellung und Vermittlung von Geschichte in und für die Öffentlichkeit ein Stück weit zu akademisieren und eben auch neue Felder zu schaffen. Und das greift ein Stück ineinander, weil die späten 70er Jahre gleichzeitig eben auch, da gibt es in der Geschichtswissenschaft einen Paradigmenwechsel, also man kommt weg von der reinen Ereignis- und Politikgeschichte und öffnet sich auch Themen wie Alltagsmentalitätsgeschichte, und da werden dann eben Gegengeschichten erzählt. Das gibt es dann in Deutschland ab den 1980er Jahren mit den Geschichtsvereinen und den Geschichtswerkstätten. Und bei uns in Deutschland ist das ein eher neues Phänomen. Die Public History, das gibt es seit 2008 gibt es einen entsprechenden Studiengang in Berlin und mittlerweile auch weitere, unter anderem bei uns in Bochum. Und die deutsche Perspektive ist eine leicht andere. Es geht uns darum, vor allen Dingen, es geht um die Beschäftigung mit der Darstellung und Vermittlung von Geschichte in und für die Öffentlichkeit, bei uns in Bochum auch mit der Öffentlichkeit. Das kann ich gleich auch noch ein bisschen ausführen. Was wir machen in Deutschland ist, dass wir den Blick einmal analytisch aus der Universität auf das legen, was wir Geschichte im öffentlichen Raum nennen können. Und zum Zweiten geht es auch eben sehr stark in diesen Bereich hinein, wie kann man in diese Produktionsprozesse hineinschauen und zum Stück weit auch normativ tätig werden. Also wie kann Geschichte in den sozialen Medien, aber auch in klassischen Formaten wie dem Dokumentarfilm, wie kann das gut funktionieren, dass man eben geschichtswissenschaftliche und geschichtsdidaktische Standards ebenso einlöst wie zum Beispiel den Beutelsbacher Konsens. Also das sind so Übereinkünfte zum historisch-politischen Lernen. Damit beschäftige ich mich.
Ich habe Sie gegoogelt und da kam ich aufs Corona-Archiv.
Ja.
Und das, was Sie jetzt gesagt haben, und dieses ist ja quasi der theoretische Hintergrund zu diesem Corona-Archiv, da ist was passiert, was uns alle irgendwo betroffen hat. Und Sie sammeln die Spuren, die vielleicht in 20, 30 Jahren, 50, 100 Jahren noch davon übrig bleiben sollen.
Ja, also die Idee, wie es zu dem Corona-Archiv gekommen ist, also es ist nicht der klassische Weg, wie man ein universitäres Projekt anschiebt. Der klassische Weg wäre, es gibt eine Idee, dann sucht man sich eine Förderlinie, wenn man Projektgelder beantragen muss, schreibt einen aufwendigen Antrag, der wird dann 6 bis 12 Monate lang begutachtet. Es gibt im Bewilligungsfall dann einen Bescheid. Man muss dann die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen einstellen für dieses Projekt, und dann läuft das meistens 3 Jahre oder 4 Jahre, und man hat am Ende dann ein Forschungsergebnis. Das Corona-Archiv ist völlig anders gelagert. Wenn man so möchte, ist es digital born. Also ich habe vor fast genau 2 Jahren, am 22. März 2020, das war gerade nachdem es für Nordrhein-Westfalen den ersten Shutdown gab, das war ein Sonntag, habe ich zu Hause gestanden, in den sonnenbeschienenen Innenhof geschaut und war zum ersten Mal mit einer wirklich offenen Zukunft konfrontiert. Also so in der eigenen Biografie hat man ja immer mal offene Zukünfte, aber das war jetzt etwas, was man auch gesamtgesellschaftlich als offene Zukunft bezeichnen kann, weil wir ja nicht wussten, wie sieht es in 3 Wochen, in 5 Wochen, in 6 Monaten aus. Und dann habe ich getwittert, dass mich das als Historiker und aber auch als Geschichtsdidaktiker ein Stück weit jetzt ja, herausfordern würde, weil wie gehen wir mit dieser Situation später um? Weil aus der Rückschau, wenn wir aus der Rückschau Geschichte schreiben über unsere Gegenwart, dann wird das wieder linear erzählt, weil wir nämlich dann wissen, wie es ausgegangen ist. Und ich habe dann einfach die Frage in den digitalen Raum hineingestellt, wie können wir dieses Gefühl der Offenheit jetzt konservieren, damit die Kolleginnen und Kollegen in der Zukunft ihre Fragen an unsere Gegenwart stellen können, die dann deren Vergangenheit ist, um sich das dann eben zu erklären. Ja, das macht es herausfordernd. Genau. Und dann habe ich das Handy weggelegt. Einige Stunden später hatte sich unter diesem Tweet eine wilde Diskussion entwickelt. Und am nächsten Tag habe ich mich mit drei Kollegen zusammen geskypt. Anders ging es ja dann zu der Zeit nicht. Das waren Thorsten Logge, der ist Professor für Public History in Hamburg, Nils Steffen auch dort und Benjamin Röhrs von der Universität Gießen. Und wir haben dann innerhalb von 2 Stunden das Konzept des Corona-Archivs entwickelt und wollten mit einer freien Software, OmikaS heißt die, eine Sammlung aufsetzen, wo wir Spuren veränderten Alltags sammeln wollten. Und zwar, dass jede und jeder seine Spuren dort digital oder digitalisiert hinterlassen kann, dass das quasi wie ein Container wirkt. Also es gibt ja das staatliche Archivwesen, also Herr Kemper ist ja ein Vertreter davon, also es gibt von der Kommunal- bis zur Bundesarchivebene und Medienarchive haben wir auch in Deutschland, aber was häufig fehlt, ist dann Möglichkeiten, wo Menschen ihren Alltag dokumentieren können. Und das Corona-Archiv ist eben so ein Ort, da ist auch jeder herzlich eingeladen unter coronaarchiv.de, man kann das auch immer noch hochladen und alles das, was hochgeladen wird, das spielen wir nach einem Moderationsprozess auch direkt aus, also man kann in diesem Archiv stöbern und wir haben gedacht, dass da ja so ein paar Einsendungen kommen und wir das abends zwischen dem Zähneputzen und zu Bett gehen vielleicht noch wegmoderieren können. Stand heute sind fast 6.000 Einsendungen eingegangen. Das ist auf eine für uns ja überraschende, aber gleichzeitig eben auch ein Stück weit beglückende Resonanz gestoßen an dem Corona-Archiv. Da können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen, haben sich aber so viele Fragen entzündet, dass es gleichzeitig selber auch schon ein Forschungsprojekt geworden ist, wie Crowdsourcing, so nennen wir das, in der Geschichtswissenschaft funktionieren kann. Und gleichzeitig immer verbunden mit der Frage, schaffen sich jetzt Historiker hier ihre eigenen Quellen? Das werden wir ganz häufig gefragt. Oder schreiben wir jetzt Geschichte? Und da muss ich immer sagen, nein, wir sammeln Spuren. Ob das Quellen sind, entscheiden die Kolleginnen und Kollegen in der Zukunft. Und deswegen schreiben wir auch keine Geschichte, sondern wir dokumentieren Gegenwart. Und die Kolleginnen und Kollegen in der Zukunft stellen dann ihre Fragen an unsere Zeit, um sich ihre Zeit vielleicht ein Stück weit dann zu erklären.
Wobei ich Ihnen sagen muss, wenn ich ins Museum gehe, sind genau das die Dinge, die mich am meisten interessieren. Also diese Dokumentation des Alltags einer vergangenen Zeit, ne?
Ja, genau. Also das ist, weil es so viel Nähe zum Alltag der Menschen aufweist. Häufig bewegen wir uns ja eben auf dieser Ebene der Politik und der Ereignisgeschichte, was auch wichtig ist. Aber das wirkt auch immer leicht entkoppelt vom Alltag der Menschen. Und hier geht es uns vor allen Dingen darum, dass Spuren bewahrt werden, die ja verschwinden. Also wer erinnert sich jetzt noch an die selbstgenähten Masken oder die leeren Klopapierregale? Davon haben wir natürlich sehr viele Fotos. Da kann man sagen, ja, es reicht ja ein Foto. Auf der anderen Seite kann man sagen, nein, anscheinend war es sehr wichtig, war es vielen Menschen sehr wichtig, genau das zu dokumentieren. Und letztlich ist es ja so, dass eine völlige Überflussgesellschaft an dem Vorhandensein eines Hygieneartikels gekrankt hat und sich daran aufgerieben hat. Also das ist ja auch, das kann ja aus der Rückschau auch, sagt das eigentlich auch sehr viel mehr über unsere Gesellschaft als über das, was dort in der Pandemie eigentlich passiert ist, medizinisch.
Ich habe so den Verdacht, wir könnten auch einen ganzen Podcast nur mit dem Thema füllen. Ne?
Ja, aber sehr das, gerne.
Das machen wir beim nächsten Mal. Da komme ich gern drauf zurück. Aber für heute haben wir uns ja noch ganz viele andere spannende Themen auch vorgenommen. Wobei ich muss Ihnen sehr danken für den Begriff der offenen Zukunft. Mhm. Da habe ich das Gefühl, dieser Ausspruch, der beschreibt gerade ganz viel, was passiert. Und vielleicht ja auch das Thema Digitalisierung. Jetzt wollen einige am Tisch was dazu sagen, glaube ich.
Nur ein Satz. Die offene Zukunft können Sie sehr schön auch daran erkennen, wie sehr der Aktienkurs an der deutschen Börse, der DAX, fällt. Und das war vor 2 Jahren signifikant. Es ging nach unten, weil keiner wusste, was ist das noch wert. Jenseits vom Globapier-Hamsterkäufen. Mhm. Das ist die seriöse Wirtschaft, wo man sagte, Herr, was ist da los? Okay. Und die Typen mit den Ultranerven haben dann gekauft.
Ist klar.
Die Ultranerven,
ja. Ja, aber als Wette auf die Zukunft.
Absolut, als Wette auf die völlig unsichere Zukunft.
Ja, genau. Ja, zur offenen Zukunft fällt mir da auch ein, hätte man das in der Vergangenheit schon für die Zukunft dokumentiert, dass auch die Vergangenheit offen war für Veränderungsprozesse, hätten wir bei der Digitalisierung in den letzten Jahren auch vielleicht ganz andere Fortschritte gehabt, weil wir offener gewesen wären. Also von daher finde ich das sehr spannend. Offene Zukunft sollten wir dringend dokumentieren und für die Zukunft in der Rückschau darzustellen.
Und noch ein Satz. Oft wussten wir in den letzten 40 Jahren während der Digitalgesellschaft ja gar nicht, was die Bedeutung der Dinge ist, die wir da gerade machen. Also eine meiner Erinnerungshighlights ist etwa Mitte der 90er, Entwicklung des World Wide Web. Das war damals eine Randerscheinung. Die Frage, ist das mit dem Internet überhaupt seriös, stand im Raum. Und im Nachhinein zu sagen, ja klar, das hätte man doch wissen müssen. Nein, man wusste es erstens nicht und man konnte es auch nicht wissen. Das heißt, diese völlig offenen Weichenstellungen, das ist keine singuläre Geschichte von vor 2 Jahren, sondern wir haben die schon öfter gesehen.
Ja, und es ist eben auch Teil, also weil ja gerade gesagt wurde, dass ich auch Didaktik der Geschichte mache. Also ich bin bei uns an der Universität auch in der Lehrerinnenbildung tätig, also dass Geschichtslehrerinnen für die Zukunft vorbereitet werden müssen. Und wenn man da mal überlegt, also die Studierenden, die jetzt bei uns studieren, die sind so Jahrgang 2001, 2002, 2003. Das heißt, die werden irgendwann 2025, 26 ihren Studienabschluss machen, 2030 in den Schuldienst einsteigen und je nachdem, wie dann das Pensionsalter sein dürfte, aber die werden so bis 2067, 2070 arbeiten. Das heißt, ich kann ja diese Kolleginnen und Kollegen, die ich jetzt auf die Zukunft vorbereite und auf den Geschichtsunterricht der Zukunft vorbereite, den kann ich jetzt nicht eine Liste an die Hand geben mit 20 Apps und 3 Internetseiten, weil spätestens in 1-2 Jahren, und wir haben ja immer kürzere Technologiezyklen, hat sich das erledigt, sondern die müssen im Endeffekt, oder wir arbeiten gemeinsam daran und wir bauen in Bochum gerade so ein Digital Classroom Lab, nennen wir das. Also wir arbeiten in diesem Labor daran, wie können wir uns eine Haltung geben, dass wir innovativ und neugierig darauf reagieren, was mir zur Verfügung gestellt wird. Und das jetzt für mein Fach immer wieder rückbinden an fachwissenschaftliche und fachdidaktische Theorien und Methoden, die wir sowieso schon haben, um immer zu schauen, also wie kann ich jetzt die Beschäftigung mit Vergangenheit als der Summe dessen, was geschehen ist, und es ist einfach weg, und Geschichte als das Erzählen, als zeit- und perspektivgebundene Erzählen über Vergangenheit, wie kann ich das in den Griff bekommen, dann auch mit digitalen Medien. Und auch da ist es so, also ich kann an digitalen Medien lernen, ich kann mit digitalen Medien, ich kann durch digitale Medien und ich kann auch über digitale Medien lernen.
Was man im Podcast jetzt nicht gehört hat, war, dass wir hier alle am Tisch so viel genickt haben. Es waren jetzt viele Aha-Momente auch dabei. Herr Buddenberg hat jetzt gerade schon das ganze Thema Lernen und Digitalisierung angeschnitten. Ich denke, wir sind auch nah dran an dem Thema Menschendigitalisierung. Da kam mir so ein Satz in den Kopf, den ich neulich mal gelesen habe: Ohne digitale Kompetenz kein digitaler Wandel. Aber stimmt denn dieser Satz überhaupt, Herr Leiderer?
Naja, das ist die Frage, wie er formuliert wird. Also wenn man jetzt auf das Individuum betrachtet, schaut und sagt, wenn das Individuum sich nicht keine digitale Kompetenz aneignet, findet bei der Person kein digitaler Wandel statt. Das würde ich auch nicht unterstreichen, weil die Frage ist, was digitale Kompetenz ist. Junge Menschen jetzt, die beispielsweise jeden Tag mit dem Smartphone 24/7 arbeiten, die wissen, was sie damit machen können. Da steht das Nutzen im Vordergrund. Oftmals. Also das heißt, wie man kommuniziert, wie das funktioniert, wie die sozialen Medien bedient werden und so weiter. Aber die Technik dahinter, das ist jetzt auch eine digitale Kompetenz, die natürlich nicht in der Breite verankert ist. Also die Frage ist wirklich, was ist digitale Kompetenz? Und dann kann man den Satz leicht vervollständigen oder kann man die Frage stellen, ob das was mit dem digitalen Wandel zu tun hat. Jetzt gesellschaftlich betrachtet, der digitale Wandel findet statt, ob das Individuum digitale Kompetenz hat oder nicht. Das ist ein gesellschaftlicher Wandel, der stattfindet. Die Frage ist, wie stark das Individuum diesen gesellschaftlichen Wandel mitgestalten will für sich selber in seinem Umfeld, damit der bestmöglichen Nutzen rauskommt. Und dann muss man die Frage nochmal neu stellen. Und ich glaube, dann findet man auch eine klare Antwort drauf.
Sind wir wieder bei diesem Gegensatz zwischen mitgestalten und einfach nur nutzen, sage ich jetzt mal, ne? Herr Hofmann, wie fanden Sie jetzt die Frage?
Klassische Examensantwort, es kommt darauf an. Nämlich, auf was? Digitale Kompetenz, wir müssen genau sagen, was das sein soll. Und ich glaube, wir können sehr gut verstehen, wo die Krux liegt, wenn wir uns Analogien betrachten. Nehmen wir etwa das Teilnehmen am öffentlichen Straßenverkehr. Sie können das machen, ohne genau zu wissen, wie ein Auto funktioniert. Verbrennungsmotor, Elektromotor. Sie können Fahrrad fahren, ohne genau zu wissen, wie das mit dem Fahrrad mechanisch funktioniert. Sie gehen auch einkaufen, erwerben Nahrungsmittel, verzehren die auch. Wissen nicht immer, wie die Herstellung dieser Nahrungsmittel erfolgt ist, respektive was Wirkung und Nebenwirkung ist. Aber sie brauchen eine gewisse Grundkompetenz, damit sie nicht die groben Ernährungsfehler machen. Und sie brauchen eine gewisse Grundkompetenz, damit sie im öffentlichen Straßenverkehr keinen allzu großen Blödsinn anstellen. Und was man leider Gottes feststellen kann, ist, dass wir gerade in der Ausbildung junger Personen, Schüler, aus meiner Sicht der Dinge immer noch Fokuspunkte sehen, die wir als überholt betrachten müssen. Zum Beispiel dieses Paradigma, die Schüler müssen das Programmieren lernen. Das müssen sie überhaupt nicht. Es wäre spannend für Schüler, zum Beispiel unterscheiden zu können, was macht ein formales System versus einem informalen System aus. Oder wo ist der große Unterschied zwischen Schach und Fußball? Das ist spannend. Wieso kann ein Roboter, eine Maschine so wahnsinnig gut Schach spielen, aber so wahnsinnig schlecht Fußball spielen? Was ist da los? Und was liegt das? Und wenn wir diesen Fokuspunkt setzen auf die Schüler müssen das Programmieren lernen, ist das aus meiner Sicht der Dinge mit Vorsicht zu genießen. Es kostet wahnsinnig viel Zeit und Geld. Aber es bringt die eigentlichen Kernpunkte der heutigen nötigen digitalen Kompetenz nicht voran. Und der prominenteste Punkt aus meiner Sicht ist zum Beispiel, wie kann ein Schüler, junger Mensch, wer auch immer, diesen Zielkonflikt managen zwischen sozialer Teilhabe, lass mich dabei sein in den Netzwerken, in den Diskussionsgruppen, etc. Aber wie kriege ich das organisiert, dass ich immer noch meine private Datenhoheit habe, dass ich also nicht zu viel im Sinne einer Offenbarungskultur alle möglichen Audio- und Foto- und Videodateien der Welt mitteile und dann sind die nie mehr aus der Welt zu bringen. Und das kann ja meine individuelle Existenz wahnsinnig beeinträchtigen und auf Jahre hinaus definieren. Und das ist das große Problem, an dem wir im Moment, glaube ich, mal ein, zwei Gedanken verschwenden sollten.
Also junge Leute haben auf jeden Fall länger was davon, wenn sie heute was hochladen. Aber ich glaube, dieses grundsätzliche Thema, wie viel teile ich denn wirklich, das kennen auch durchaus ältere Menschen, die vielleicht für die Welt ganz neu ist, diese digitale Welt.
Und da darf man sich bitte mal klar machen, wie sehr das Tempo zugenommen hat. Ich meine, zu meiner Schulzeit war es noch völlig normal zu telefonieren. Das machen heutige Studis fast nicht mehr. Also online, also richtig telefonieren, in Echtzeit telefonieren, sich unterhalten am Telefon. So. Und meine Großeltern, die wurden noch besucht. Also mein Großvater hat immer gesagt, was wollen wir denn, blöde Telefon, dauernd klingelt das Telefon. Und dann sollen sie uns doch besuchen, wenn sie was von uns wollen. Wir sind doch da. So. Völlig andere Tempoauffassung, völlig andere Kommunikationsauffassung. Und dass das natürlich erstmal verarbeitet werden muss.
Wobei ich neulich mal das Gefühl hatte, ich bräuchte jetzt mal eine interaktive Sprachnachricht, habe ich auch jemand angerufen. Da konnte der gleich antworten.
Logisch, Sie Super. Können einige Dinge eben nicht formal fassen. Sie können einige Dinge auch, bitte im Kollegium, ja, die lieben Kolleginnen und Kollegen, Sie können es machen, wie Sie wollen, wenn Sie es erstmal schriftlich aufgeschrieben haben, ist es per Definition eben falsch, weil diese gemeinsame Intentionalität nicht drüber kommt. Erst wenn Sie am Telefon sagen können, pass mal auf, ich brauche mal deinen Rat, heißt auf Deutsch, ich habe ein Problem mit dir. Ja, so. Und dann haben Sie einen völlig anderen Einstieg in den Diskurs, als wenn Sie eine E-Mail schreiben im Sinne von, mit großer Verwunderung nehme ich zur Kenntnis. So,
Kennt jeder von uns, ja.
Ah, ja.
Aber worauf wir uns, glaube ich, schon auch einigen können, ist, wenn jetzt digitale Angebote gemacht werden, also wenn jetzt zum Beispiel der Kolossal ein Konzert streamt oder auch wenn Sie, Herr Kemper, im Archiv digitale Angebote machen, Sie sind darauf angewiesen, dass der Nutzer draußen zum einen die technischen Voraussetzungen hat, den Computer, vielleicht das Smartphone, um das empfangen zu können, zum anderen aber auch die Kompetenzen, um vielleicht selbst was hochladen zu können oder zu wissen, wie kann ich den QR-Code einsetzen. Also wir brauchen schon den digitalen Nutzer, das digitale Publikum, aber meine Frage ist, ist das denn wirklich so gewollt? Will man denn wirklich dieses digitale Publikum so sehr?
Das sind eigentlich ganz richtige Fragen. Das sind eigentlich auch zwei Fragen. Also einmal die Perspektive-Frage, würde ich denken. Und würde ich jetzt auf eine Konferenz gehen, ich sage mal eine Fachkonferenz, also wie es früher bis vor 2 Jahren so üblich war, bei Bibliotheken, vor allem bei Archiven, vielleicht auch bei Museen, und würde die Frage mal ins Publikum stellen. Wollt ihr denn eigentlich Publikum, digitales Publikum oder eigentlich überhaupt Publikum? Also das konnte man auch lange Zeit stellen, die Fragen, dann ist auch oft die Antwort gekommen, nein, dann können wir nicht mehr richtig arbeiten, die stören uns ja. Das ist wirklich so gewesen und auch die Frage Richtung...
Das ist wahrscheinlich mehr im Archiv das Problem gewesen als im Kolossal.
Ich hoffe es doch, ja. Also ich rede jetzt hier einfach mal für den Bereich, den ich halt so vertreten kann, also Kultureinrichtungen im weitesten Sinn, da habe ich, denke ich, auch einen Einblick. Genau da ist es aber nun definitiv so gewesen und ich glaube, es ist immer noch bei einigen so. Also ich könnte auch Archivnamen nennen, in Bayern auch außerhalb, ist völlig egal. Also wirklich die Angst vor dem digitalen Besucher, Besucherinnen und auch vor dem analogen teilweise. Und aber ich denke jetzt über Corona und vielleicht auch über die Fördermöglichkeiten, die es jetzt bei Neustart Kultur für digitale Aktionen in allen Bereichen gegeben hat, hat man einfach gesehen, geht nicht mehr anders. Und ein digitales Publikum, ob das jetzt auch Zugriffe sind online, ist eben auch etwas, das in die Statistik reingehört. Und die Statistik ist auch nicht alles natürlich, aber es gehört einfach zusammen. Und jetzt ganz persönlich bin ich der Meinung, dass es überhaupt keinen großen Unterschied gibt zwischen analog und digital. Es gehört alles zusammen, es ist sowieso alles eine Welt letztlich aus meiner Sicht. Und wir orientieren uns jetzt in Aschaffenburg gesehen, im Prinzip an dem, was wir so als Nutzungsgewohnheiten einfach betrachten. Digitale natürlich auch. Also wenn wir davon ausgehen können, dass ein großer Teil der Menschen WhatsApp nutzt, dann machen wir halt ein Messenger-Projekt über WhatsApp und nicht über, ja, was auch immer, nicht über Briefe oder wie auch immer. Und nutzen halt entsprechend Crowdsourcing-Tools letztlich auch, weil eben das Prinzip auch da ist, dass man gemeinsam Wissen schafft und das Wissen dadurch erweitert und es auch digital erweitern kann. Insofern brauchen wir ein digitales Publikum, ist sogar verdammt wichtig, aber es ist etwas komplizierter letztlich.
Sie haben jetzt gesagt, analog und digital ist ja unterm Strich so ein bisschen das Gleiche oder es macht keinen so einen großen Unterschied. Da würde ich Sie gern, Herr Hofmann, noch mal mit ins Boot holen. Sehen Sie das auch so? Und also brauchen wir denn eigentlich alles digital oder müssen wir irgendwo die Grenze ziehen? Also Sie beschäftigen sich auch mit dem Thema Arbeit in der heutigen Zeit. Jetzt haben wir kennen es alle aus unserem Arbeitsalltag, es gibt fast nur noch Teams, es gibt also Microsoft Teams, keine Teams, die sich wirklich sehen. Ist das so erstrebenswert, dass alles nur noch digital ist?
Ja, da muss ich mal lange schweigen. Ja, wenn ich das wüsste. Also ich glaube tatsächlich, dass wir da, wo wir formalisierbare Prozesse haben, da bringt uns die Digitalisierung Riesenfortschritte. Ich darf Ihnen das so erklären. Sehen Sie mal, angenommen Sie haben jetzt hier, kennen Sie autogenes Schweißen, so mit so einem Schweißapparat. Jetzt sollen Sie mal eine Schweißnaht ziehen, das machen Sie von Hand. Und dann kommt das so manchmal so wackelig rüber. Ja? Aber das können Sie formal beschreiben. Sie wissen ganz genau, die Schweißnaht wird von da nach da gezogen. Sie haben folgenden Materialeinsatz. Und das kann ein Roboter besser als Sie von Hand. So. Sie können verschiedene Dinge, auch zum Beispiel, auch eine meiner Lieblingsanalogien im Musikbereich. Sie können einen Synthesizer programmieren und der gibt Ihnen ein Schlagzeugbeat vor, brutal präzis. Bis Sie das von Hand machen, naja. Aber es gibt jede Menge, zum Beispiel Musik, die können Sie nicht formalisieren. Es gibt keinen Roboter, der zum Beispiel Trompete spielen kann, weil das ist ein grottenmenschliches Instrument. Es geht nicht. Es ist auch nicht auf absehbare Zeit absehbar, dass jemals ein Roboter sowas könnte. Und so können Sie auch in der Arbeitswelt jede Menge Dinge sehen, die Sie nicht formalisieren können. Sie haben im mechanischen Bereich nochmal auf dieses Schweißding, möglicherweise braucht da jemand irgendeine Vorrichtung, irgendein Ding mit Fantasie, wie baue ich das? Und dann sagt er, oh, gib mir ein Stück Baustahl, ich mache das schon, Butzel, Brutzel hat das. Ist weit davon entfernt, formalisiert werden zu können, weit davon entfernt, dass es ein Roboter machen kann. Und so sehen Sie auch heute Prozesse, da können Sie meinetwegen sagen, ich kriege die formalisiert, Hundesteueranmeldung bei der Stadt, nett, kriegen Sie hin. Aber es gibt immer wieder Prozesse, wo diese berühmten Ausnahmen kommen. Plötzlich ist etwas nicht mehr das, was man formal beschrieben hat. Ausnahmen treten auf Und da ist die nicht maschinelle menschliche Kontrolle von brutalster Wichtigkeit. Sie erinnern sich an dieses Boeing-Flugzeugunglück. Eine eigentlich intelligente Maschine, fliegt fast automatisch, ganz toll. Aber es ist ja sozusagen an Menschenverachtung kaum noch zu überbieten, dass man ein Flugzeug programmiert. Aber das Aussteigen aus dem formalen Algorithmus ist den Insassen nicht mehr einfach so möglich. Es ist nicht mehr einfach möglich zu sagen, halt, hier overrule, ja, ich mache das jetzt von Hand. Und das ist sozusagen der Gipfel der Menschenverachtung, wo ich sage, der alte Spruch, dass bitteschön das Digitale dem Analogen dienen soll und nicht umgekehrt, der gilt da noch. Und genauso ist es jetzt meinetwegen an einer Museumsausstellung. Es ist spannend zu sagen, wir haben Exponate, wir haben Originalgegenstände, die stellen wir aus, gerne auch in einer Vitrine, damit es nicht kaputt geht, etc., etc. Und gerne können Sie eine digitale Projektion davon machen. Sie können einen Katalog haben, können Sie ins Netz tun, die Leute haben schon mal einen Eindruck, was das ist, was sie da erwartet. Aber das unmittelbare Erlebnis, da mal gewesen zu sein, um ein Exponat herumzulaufen, das wirklich gesehen zu haben, auch unter verschiedenen Lichteinflüssen, das ist nicht digital zu ersetzen. Genauso ein Konzertbesuch. Sie können selbstverständlich eine digitale Aufnahme von irgendwas können Sie machen, aber es bleibt immer nur eine Projektion des realen Erlebnisses. Und wenn Sie Leute fragen, die bei Live-Konzerten waren und dann wurde da laut mitgegrölt, etc., etc., das kriegen Sie nicht digital abgebildet.
Wie sieht es denn bei Ihnen auf dem Campus aus? Also wie weit kann man denn die Lehre komplett digital gestalten?
Ganz analog. Sehen Sie, wir haben diese Corona-Erfahrung gemacht und was wir feststellen dürfen, ist Folgendes. In der Präsenz sehen Sie dem Auditorium, den Studierenden am Gesicht an, ob das Auditorium etwas verstanden hat. Sie sehen den Leuten ins Gesicht und Sie wissen, ob es gelandet ist. Und das sehen Sie nicht mehr in dem Augenblick, in dem Sie im Sinne eines Rundfunksprechers an einer Videokonferenz den schwarzen Kacheln von Zoom etc. predigen. Sie sehen nicht mehr, ist es gelandet. Und ein zweiter ganz wichtiger Punkt. Studierende untereinander haben manchmal Verständnisschwierigkeiten, was natürlich oft auf den Dozierenden zurückzuführen ist, im Sinne von, der erklärt das schlecht. Jetzt aber ist in einem normalen Auditorium es so, dass die Leute sich untereinander anschauen können. Die können sagen, bin ich die einzige Person, die es nicht verstanden hat? Oder gucken die Freunde ähnlich komisch? Und dann traut man sich, eine Frage zu stellen. Weil man sagt, es gibt einen gewissen sozialen Rückhalt. Mhm. Und ich jetzt, können Sie mir das nochmal erklären? Wenn ich aber in einer Videokonferenz sitze und sehe meine Kommilitoninnen und Kommilitonen nicht und bin sozusagen Gefahr laufend, mich grotten zu blamieren, weil ich sozusagen die einzige Person bin, die es nicht verstanden hat und alle anderen, die ich nicht mal sehe, lachen sich halb tot im Sinne von, wie doof ist der denn? Ja? Oder die denn? Das müssen wir schon gendern. der Punkt ist, das funktioniert nicht. Und deswegen können Sie unmöglich eine echte Lehrveranstaltung, wo es darum geht, Dinge zu erklären, einen echten seminaristischen Unterricht, das Seminar gemeinsam Verstehens, gemeinsam Übens, etc. pp., das kriegen Sie nicht durch die Maschine und durch die Videokonferenz durch. Es ist eine große Hilfe und immer wieder können wir Seminarbesprechungen machen, auch gerne mal abends um 19:30, wenn die Leute sagen, sind Sie beschäftigt, sagt, okay, 19:30, okay. Das könnten Sie auf dem Campus nicht, weil man da typischerweise so ab 19:00 sagt, was ist denn da noch los? So, aber das können Sie machen. Das ist maschinell wunderbar unterstützbar, aber komplett ersetzbar ist es nicht.
Mhm. Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Und,
das ist oft so, wenn ich was sage.
Ja, nee, es enttäuscht mich auch ein bisschen, weil ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, oh, wenn ich Sie jetzt hier treffe, kann ich Sie fragen, wann ist es denn soweit, dass ich oder der Herr Leiderer oder der Herr Kemper, dass wir an der Hochschule Aschaffenburg Kurse belegen können, obwohl wir dort nicht eingeschrieben sind. Also ich könnte in Harvard und in Berkeley Kurse belegen. Wann klappt das? In Aschaffenburg.
Können Sie ja, aber bitte, solche Kurse ersetzen nicht die Präsenz. Okay. Wir haben mittlerweile in den 2 Jahren sehr viel Erfahrungen sammeln können mit hybriden Veranstaltungen, virtuellen Veranstaltungen. Und wir sind sehr glücklich, weil wir mit diesen Veranstaltungen ganz klar ein überregionales Publikum erreichen können. Wir sind faktisch, können wir den ganzen deutschsprachigen Raum erreichen. Und der ist viel weiter, als wir je dachten. Ja, wir haben manchmal hier Veranstaltungen, dann siehst du... oh Gott, wo kommen die Leute alle her, um sich das anzuhören? Nett. Sie haben aber Sie haben auch die Chance, das ist auch das ein Riesenvorteil, Sie haben auch die Chance, zu Gesprächen Leute per Video hinzuzuschalten, die Sie sonst nie bekommen hätten. Mhm. Also wir hatten jetzt da am 10. März dieses Fachgespräch, das ist dann so mit Leuten, aus Köln waren welche da, eine aus Wien, da etc. Das hätten Sie personenlogistisch so nicht hingekriegt. Das ist aber nicht dasselbe.
Läuft es dann über dieses Mein-Projekt?
Ja, typischerweise. Das ist so der, wie sagt man, die Klammer um diese Aktivitäten im Wissenstransfer. Und wir sind wirklich dankbar, dass wir jetzt durch Corona eine weitaus höhere Akzeptanz von diesen Medien haben, als es vorher war. Wunderbar. Aber wir haben nicht das, wo wir sagen können, wir bilden gemeinsame Absichten und wir kommen da voran. Ja, hochinteressant, wenn wir schon beim Thema sind. Wenn wir mal unterscheiden zwischen Zuverlässigkeit und Vertrauen. Zuverlässigkeit ist, ob ein Auto nicht kaputt geht oder ob dieses Tonbandgerät da nicht versagt. Das ist Zuverlässigkeit, technisch, können Sie messen. Vertrauen ist eine reine Psychokiste. Würde ich hier diesen Leuten nicht vertrauen, wäre ich nicht hierher gekommen. Ich vertraue darauf, dass sie mich auch wieder nach Hause entlassen. Sonst ich werde nicht. Und es gibt Weltgegenden, da fahre ich im Moment nicht hin, weil ich den Verhältnissen dort nicht traue. Mhm. Und so etwas wie Vertrauen kriegen Sie etwa über ein digitales Medium nur ganz schlecht auf die Reihe, weil Ihnen feinste Nuancen der Körpersprache entgehen. Sie merken auch nicht, ob jemand sozusagen anfängt, eigenartig nervös zu werden. Sie merken im Live-Event viel eher, ob das, was da gerade gesagt wird, zuverlässig ist, ob da jemand das zu sagen gedenkt, was er tut und tut, was er sagt, als wenn das sozusagen per Konserve rüberkommt. Mhm. Und dass da offenbar manchmal diese digitalen Projektionen mit der analogen Wirklichkeit leider Gottes verwechselt werden, obwohl sie nur ein Modell dieser Wirklichkeit sind. Das ist Teil der Aufklärung, wo wir uns gerne beteiligen.
Herr Hoffmann, Sie haben über Objekte im Museum geredet, also Reiz des Originals, kennen wir auch im Archiv letztlich. Also wenn wir eine Otto-Urkunde aus dem 10. Jahrhundert auspacken, ist es schick. Wenn wir die digital verpackt irgendwo haben, also im Netz letztlich, dann ist es andererseits natürlich in Japan sichtbar und kann genutzt werden. Es sind so die kleinen Feinheiten dabei. Jetzt ist es aber so im Museumsbereich, zum Beispiel gibt es auch die Kombination, dass ich natürlich die Objekte habe, auch schicke alte Bilder, und dann aber da digitale Erweiterungen anbiete, die quasi vor Ort, von mir aus mit dem Smartphone, mit einer Brille, wie auch immer, möglich sind, zu nutzen sind, und die dann aber auch nochmal Ergänzungen, Erweiterungen bieten. Das ist das, was man als digitale Erweiterung vielleicht bezeichnen kann. Gibt es auch im Archivbereich, gibt es auch bei Smartphone-Apps, vielleicht auch mal in der Zukunft in Aschaffenburg und so weiter, dass uns da Dahlberg entgegenspringt und uns dann vor dem Schloss ein paar Sätze zuraunt, wie schön doch heute die Stadt ist oder so ähnlich, muss man mal sehen. Aber da gibt es Dinge, die quasi mit dem Original trotzdem verbunden sind, aber eben auch digital sind. Einfach mal eine kleine Ergänzung.
Ja, ich wollte einen kleinen Beitrag noch bringen. Das war vorhin das Thema. Es ging um die Frage digital und analog. Und da stellt sich so die Frage, die Frage stellt sich, wenn was digital und analog verwoben ist, dann hat das sehr, sehr viel Sinn. Also das Leben ist ja analog. So, das bleibt auch analog. Aber es gibt viele Sachen, die im digitalen Bereich das Analoge unterstützen. Und wenn sich da die Sachen verschmelzen, funktioniert das gut. Wenn ich ein Bewerbungsgespräch führe als Personalverantwortlicher der Stadt Aschaffenburg und ich habe den nur am Bildschirm und merke nicht, wie der reagiert, also so ganz genau, das ist dann schwierig, da fehlt was. Aber wenn man einmal, oder Sie haben das vorhin mit einem Konzertbesuch gesagt, wenn ich ein Konzert einmal analog erlebt habe von der Band und ich schaue mir dann irgendwann ein Konzert von der Band an, dann habe ich ein ganz anderes Gefühl in mir, weil ich es einmal analog erlebt habe. Und das ist ganz wichtig, weil hier kommt das Digitale und das Analoge ganz eng zusammen. Und das ist ja auch so unser Ausdruck, was wir hier mit dem Digitalladen, ein analoger Laden, der digital sein soll. In dieser Welt, in diesen Räumen soll sich ja hier alles verschmelzen. Und das ist ja bei den ganzen Projekten, die wir tun, hat es immer Auswirkungen auf das Analoge. Und das wollte ich vorhin noch sagen, weil da rückt es dann zusammen. Und das ist auch das, was wir mit einer sinnvollen Digitalisierung betiteln.
Also ich könnte auch noch ein paar Punkte aufgreifen. Also das, was Herr Kemper gerade gesagt hat mit den Objekten oder auch eben das, dieses Verweben von analog und digital. Also es kommt ja immer so ein bisschen auf die Brille an. Wenn ich meine Fachbrille aufsetze, dann gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, wo jetzt also Geschichte digital auch anders dargestellt werden kann, als wir das mit analogen Mitteln haben. Wobei das manchmal, wenn man das dann medienkulturgeschichtlich betrachtet, gar nicht so weit weg ist. Also jetzt das neue heiße Ding sind ja jetzt Virtual Reality Welten, wo man eben dann in die Vergangenheit reisen soll, also so wird das immer beworben, sie machen eine Zeitreise und dann kommt nämlich auch Erlebnis und Erfahrung, sie machen hier historische Erfahrungen und da muss ich dann immer sagen, nein, das macht man nicht, weil der Mensch ja physikalisch hier im Hier und Jetzt verankert ist. Und natürlich kann ich mir eine Virtual Reality Brille aufsetzen und habe dann das Gefühl, ich stehe 1961 irgendwo an der Berliner Mauer oder in Köln gibt es ein touristisches Angebot, da fahre ich dann mit einem nachgebauten Straßenbahnwagen durch das Köln des Jahres 1910. Natürlich fahre ich nicht, sondern ich sitze in einem Straßenbahnwagen und habe diese Brille auf. Dieser Straßenbahnwagen ruckelt aber leicht, wenn es eben zu dem passt, was mir über den visuellen Kanal eingespeist wird. Und gleichzeitig habe ich auch noch so einen leichten Luftzug, damit ich das Gefühl habe, dass ich fahre. Also es ist multisensorisch, wird hier ein Erlebnis konstruiert, das und im Gegensatz zur Vergangenheit und auch zu unserer Gegenwart folgenlos wiederholbar ist. Also ich kann immer wieder diese Anwendung machen und bin immer wieder in derselben Situation, kann aber mir unterschiedliche Dinge anschauen. Also das ist so eine folgenlose Wiederholbarkeit. Da habe ich als Historiker, wird mir da so ganz komisch, weil es das einfach nicht gibt in meiner Lebenswelt. Gleichzeitig schaffe ich dadurch aber auch Erfahrungen oder ein Erlebnis, das ist aber eine Geschichtserfahrung. Also man muss jetzt Vergangenheit und Geschichte wieder trennen, weil das, was ich dort sehe, haben Menschen des 21. Jahrhunderts für Menschen des 21. Jahrhunderts mit der Technik des 21. Jahrhunderts erzeugt, um zu simulieren, wie es in der Vergangenheit ausgesehen haben könnte. Wir können aber kein Abbild der Vergangenheit schaffen, sondern nur eine deutende Rekonstruktion. So, und da beißt sich das im Endeffekt, diese ganze Sache, weil wenn, man macht keine Zeitreise, sondern man kann im Endeffekt anhand dieser Medien mehr über unsere Zeit lernen und zu sehen, wie sich unsere Zeit Vergangenheit imaginieren will. Und ein allerletztes Beispiel, es gibt von der Shoah Foundation ein Projekt, dort werden Holocaust-Überlebende gefilmt, während sie, ich glaube, so knapp 1000 Fragen beantworten sollen. Also sie sollen Fragen ganz kurz beantworten. Und diese Aufnahmen sind aus mehreren Dutzend Kameras, damit ein Hologramm erstellt werden kann. Das heißt, ich kann jetzt, und das wäre jetzt nicht im Sinne von Augmented Reality, also Pokémon Go ist ja so das Beispiel. Deswegen, also ich warte auch noch drauf, dass in Aachen Karl der Große die Stadtführung übernimmt, weil es ist technisch, ist es möglich. Pokémon Go, das ist fast schon wieder 10 Jahre her. Und bei diesen 3D-Rekonstruktionen sollen eben die Holocaust-Überlebenden dann auch später in 20, 30, 40 Jahren in einem Raum visualisiert werden können und dann soll das Publikum Fragen stellen. Und dahinter steckt dann eben eine KI, die dann aus dem Katalog der Antworten, die es gibt, diese Fragen beantworten wird. So, mit wem spreche ich denn da? Simuliert werden soll das Zeitzeuginnengespräch, was wir alle kennen und was dann demnächst eben nicht mehr möglich sein wird, weil die Zeitzeuginnen versterben. Aber was ist das da? Dann spreche ich als Mensch des Jahres 2045 mit einer KI, die mit Daten gespeist werden, die im Jahr 2020 oder 21 oder 22 erstellt wurden. So, woher wollen wir denn wissen, welche Fragen die Menschen im Jahr 2045 haben? Die KI sucht eine Antwort. Aber das ist nicht die Antwort des Zeitzeugen oder Zeitzeugen, sondern das ist eine Antwort, die der Algorithmus auf diese Frage, die wir nicht kennen, herstellt. So, und dann hat dieses Ganze nur noch begrenzt Wert, um historische Einsichten gewinnen zu können, außer der Einsicht, dass wir im Jahr 2045 das in Anführungsstrichen wie so eine Jahrmarktattraktion uns anschauen können, um zu lernen, wie das Jahr 2022 gedacht hat, dass sie so etwas in die Zukunft konservieren können. Also das sind so Dinge. Aber gleichzeitig bieten sich ganz viele Möglichkeiten. Also ich habe vorgestern noch für ein Forschungsprojekt in einer Zeitungsdatenbank des 19. Jahrhunderts gesucht, in der Volltextsuche. Ich bin glücklich, wenn ich auf diese Bestände zurückgreife. Jetzt, ich hätte Monate, Jahre im Archiv sitzen müssen, Zeitungsbände Jahr für Jahr durch, ich hätte die Sachen auch nicht gefunden, weil es zum Teil zweizeilige Meldungen sind. Und das ist natürlich, da bietet also Digitalisierung also auch dann wieder fürs Analoge oder in Verbindung mit dem Analogen dann ungeahnte Möglichkeiten.
Das Spannende ist, dass je weiter Sie diese Konservenbildung vorantreiben, also hier eine Konserve mit circa mal 1000 Fragen, die Sie dann abrufen können, je weiter Sie das vorantreiben, desto eher wächst die Gefahr der Verwechslung dieser Konserven mit der realen Welt. Auch das hat eine Historie. Als die ersten fotografischen Aufnahmen entstanden, hat man gesagt, oh, jetzt können wir eine Stimme auf Ewigkeit konservieren. Und die ersten Kratzeraufnahmen, so mit Kaiser Wilhelm, da würden wir heute sagen, naja, oder Caruso, so, nicht, das ist ja nicht mehr da. Dann kam die CD, jetzt haben wir es, ja. Und man hat gesagt, jetzt haben wir endlich die wirklichkeitsgetreue Wiedergabe von irgendwelchen Audioereignissen. Und wir haben dann auch sehr schnell gelernt, ist es nicht. Das ist nochmal ein Riesenunterschied, ja, ob da also jetzt jemand live am Piano ist oder ob wir nur die CD davon hören. Mhm. Und ähnlich, glaube ich, brauchen wir auch hier nochmal, Stichwort digitale Kompetenz, auch hier nochmal ein geschärftes Bewusstsein, wo wir sozusagen mit Konserven, mit Abbildern versorgt werden, respektive wo wir es mit dem Original zu tun haben.
Ja.
Und es ist eine der Schattenseiten des Netzes, dass wir hier und da das eine mit dem anderen leider Gottes verwechseln. Und das ist aus meiner Sicht der Dinge eine große Lehre der jüngeren Geschichte, dass wir da auch nochmal ein Bewusstsein schärfen müssten. Ne?
Also ein Satz, also medienkulturgeschichtlich nur ein Beispiel. Virtual Reality, also die Simulation von Realität, das wirkt ja jetzt so aufregend, es ist aber eigentlich nichts Neues. Auf der Weltausstellung 1900 in Paris gab es das sogenannte Mariorama. Da gab es eine riesige Halle, in der hat man einen Schiffskörper eingebaut. Dieser Schiffskörper war so auf einer Dampfmaschinenkonstruktion gelagert, dass er rollen und stampfen konnte. Und man hat dann, während 300 Gäste, zahlende Gäste, sich dann an Bord getummelt haben, es gab eine echte Decksmannschaft, hat man auf riesigen Leinwänden rechts und links an diesem Schiffskörper, der sich jetzt bewegte, eine Landschaft vorbeigezogen. Man war eine halbe Stunde lang auf dem Mittelmeer unterwegs. So, und es gibt Zeitungsberichte, dass den Menschen dort schlecht geworden ist und so weiter. Genau. Also, dass sie an Seekrankheit erkrankt waren. Das heißt, wir haben hier schon mit analogen Mitteln die Simulation von etwas Realem, was aber hier nur simuliert wird. Das heißt, also Medien oder das Stereoskop, das gibt's seit 150 Jahren, dass ich 3D-Bilder sehen kann. Das heißt, wir haben ganz viele Techniken, die jetzt einfach sich vielleicht auch konzentrieren, neu arrangiert werden, aber Menschen gehen schon also länger mit dieser Simulation von Welt und von Wirklichkeit um. Und da würde ich auch sagen, das ist die eigentliche Kompetenz, die entwickelt werden muss, dass ich verstehe, hier wird mir etwas angeboten, was wird mir angeboten, wer bietet mir etwas an und was hat das eigentlich mit mir zu tun und wie kann ich mich dazu positionieren, um mir meine eigene Welt zu erklären.
Herr Hofmann, Sie hatten es gerade vorhin schon mal ins Gespräch gebracht, dass es auch große Herausforderungen, auch vielleicht auch Gefahren gibt, die mit der Digitalisierung verbunden sind und die man in der Geschichte immer wieder gesehen hat. Woran haben Sie da gedacht? Was sind so die großen Punkte?
Man könnte eine ganze Reihe nennen. Also wir sehen natürlich die klassischen Opfer der Ausgrenzung der digitalen Kontexte. Das habe ich zum Beispiel sehr schön sehen können. Gucken Sie sich zum Beispiel Schulkinder an. Als das mit dem Internet aufkam, gab es welche, die haben glatt aus dem Netz ihre Hausarbeit abgeschrieben. Der Lehrer, digital inkompetent, fand es fantastisch, hat das Ganze mit Einsen belohnt. Die hart an der Sache Arbeitenden waren nicht so perfekt und clean. Die haben dann eine 3,3 bekommen. Klassisch. Mit dabei, nicht mit dabei. Mhm. Wir sehen jede Menge Akteure im Wirtschaftsbetrieb, sehen sich etwa die Umwälzung im Einzelhandel an, stationärer Einzelhandel. Da gibt es eine ganze Reihe von Gewerbeunternehmen, die auf der Schattenseite der Entwicklung der internetbasierten Wirtschaft stehen. Sehen Sie sich etwa so etwas an wie eine Kultur der Diffamierung, Kultur des Mobbings. Es ist leider so, dass die digitalen Prozesse auch effizienter geworden sind in Bezug auf diese Schlechtigkeiten. Wenn Sie früher etwa den Bürgermeister beleidigen wollten, offiziell, öffentlich, dann hat es bedeutet, Sie mussten irgendwo was agieren. Da musste ein Plakat her, ja. Der Bürgermeister ist völlig daneben, so. Das müssen Sie heute nicht mehr. Heute können Sie das irgendwo posten und so. Und wenn Sie früher sowas wie einen Banküberfall arrangieren wollten, was ein Aufwand. Filiale, Bewaffnung, Fluchtfahrzeug, Geiselnahme. Das ist digital sehr viel einfacher möglich. Und alles das sind Dinge, wo wir Schattenseiten des Netzes sehen. Delikte, Fehlverhalten lässt sich viel effizienter arrangieren als vor Jahren. Und wir sehen zweitens natürlich Opfer des Netzes, Leute, die unter die Räder des Systems geraten, deren Privatleben, Reputation leider Gottes massiv beschädigt wird. Wir haben zu gegenwärtigen, es ist fast absurd, aber wir haben zu gegenwärtigen, es gibt Personen, die trauen sich nicht mehr in der Öffentlichkeit, weil irgendwo auf einer Festplatte in einem Rechenzentrum, wahrscheinlich in Irland, ein Dateninhalt gespeichert ist, der diese Person herabsetzt. Fast skurril. Aber das sind Dinge, wo wir von der Geschichtsschreibung her, glaube ich, noch nicht da sind, wo wir hinwollen. Wir können zunächst einmal phänomenologisch sagen, es existiert. Wie es zu interpretieren ist, wissen wir noch nicht ganz genau. Und wie es zu bekämpfen, verhindern ist, wissen wir auch noch nicht so ganz genau. Weil wir diesen Zielkonflikt haben zwischen der freien Meinungsäußerung und das freie Internet für alle und alle sind gleichberechtigt und ganz tolle Dinge. Und leider Gottes haben wir die Schattenseiten noch nicht so recht gesehen. Das war, um eine Analogie von vorhin zu bemühen, das war im öffentlichen Straßenverkehr nicht anders. So etwas wie eine Geschwindigkeitsbegrenzung, innerörtlich, das ist eine Geschichte, das ist vielleicht jetzt schon 50, 60 Jahre alt. Und dann hat man argumentiert, oh, wenn wir innerorts nur 50 fahren dürfen, dann kommen wir zu keinem Termin mehr rechtzeitig. So. Und die Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Landstraßen, 100 km/h, das war, wenn ich mich richtig erinnere, eine Folge der Ölkrise.
Und, boah, haben wir jetzt das, ja wieder, mal gucken, was kommt.
Wieder Ölkrise, naja gut. Aber auch das waren Prozesse, wo man sich sozusagen den technischen Fortschritt relativieren musste, im Sinne von, was haben wir da eigentlich gemacht? Welche Mittel haben wir uns an die Hand gegeben und wie kommen wir jetzt mit diesen Mitteln zurecht, damit es nicht inhuman wird, oder?
Ja, was Sie jetzt gesagt haben, was neu ist, ist ja auch, dass es quasi überall passieren kann. Und da ist jetzt mein Blick auf das Buch gefallen, das vor Ihnen liegt, Globale Provinz. Also so dieses, ich muss nicht mehr in Berlin wohnen, dass was Spannendes passiert oder was potenziell gefährlich ist. Es kann auch in Aschaffenburg passieren. Sie sind auch Professor hier in Aschaffenburg. Man könnte jetzt, wenn man böse ist, sagen, in der Provinz. Schließt sich das denn eigentlich noch aus, das Thema Digitalisierung und Provinz?
Na, ich würde mal sagen, dass Digitalisierung den Provinzbegriff völlig gewandelt hat. Also wenn Sie etwa Berlin, ja bitte, Berlin. Wissen Sie, Berlin, ich kenne ja nun Berlin seit ein paar Jahren, ja, und West-Berlin. West-Berlin war brutalste Provinz. Das war eine Insel, umgeben von der DDR. Und wer nach West-Berlin wollte, der musste entweder durch die DDR hindurch oder über die DDR hinwegfliegen. Und diese Typen in West-Berlin, für die war alles andere außerhalb West-Berlins Provinz. Mhm. Westdeutschland, boiuiui, so JWD, ganz weit draußen. So. Und dieser Provinzbegriff ist völlig perdu, weil er kam ja ursprünglich daraus, dass man in der Provinz etwa Nachrichten verspätet bekommen hat, dass in der Provinz bestimmte Waren nicht verfügbar waren, dass in der Provinz ein besonders hoher Reiseaufwand bestand, um zu Nachrichten oder Waren zu kommen. Und genau das ist weg. Natürlich haben Sie heute eine Ubiquität der Nachrichtenlage, wo es auch immer eine internetbasierte Kommunikation gibt, per Mobilfunk oder was auch immer es ist. Sie wissen, was passiert. Sie können ständig auf Ihrem Bildschirmchen da gucken, tagesschau.de, ne, was läuft. So, das können Sie ständig machen. Und deswegen gibt es die Nachrichtenprovinz nicht mehr. Ähnlich Warenverfügbarkeit, selbstverständlich ist das so, dass alles Mögliche per entsprechende Logistikeinrichtungen fast überall hin transportiert werden kann, innerhalb weniger Tage, gar Stunden. Und deshalb gibt es die Provinz nicht mehr. Ihr Aufenthaltsort ist uninteressant geworden. Das hat eingesetzt Mitte der 90er Jahre, ja, da war es wahnsinnig spannend, da konnte man ISDN-Rufumleitungen machen. Und ich hatte damals in Berlin ein Büro, also das war das Kudamm, ja. Und dann war es für mich ein wahnsinnigen Spaß, ja, das Berliner Telefon umzuschalten auf hier Heimat, ja, quasi. Und dann haben die Leute in Berlin angerufen und ich bin dann so, ja, aufmachen. Und alle dachten, ich sitze in Berlin. Ja, natürlich esse ich, aber für mich war das ein wahnsinniges Vergnügen. Aber das waren diese Relativierungen und die sind heute
normal. Ne? Also als der Mobilfunk auskam, hat man noch gefragt, wo bist denn du gerade? Mhm. Und das fragt niemand mehr. Das interessiert nicht.
Also Sie haben in dem Buch schon auch in gewisser Weise auch die Geschichte der Digitalisierung auch auf den Punkt gebracht.
Ja, klar. Weil wenn man älter wird, hat das den großen Vorteil, dass man sich an mehr Dinge erinnern kann. Das ist ganz interessant. Ne?
Und ja, mehr passiert.
Ja, und es ist Wahnsinn. Und diese 40 Jahre 1980 bis 2020, die hier beschrieben sind, die habe ich mir erlaubt, durchaus zu vergleichen mit den 40 Jahren 1490 bis 1530. In diesen 40 Jahren neue Musik, neue Literatur, neue Kunst, neues Weltbild, neue Wirtschaft, also die Jakob Fugger, Albrecht Dürers, Claudio Monteverdi, alle wie diese Leute hießen, haben in 40 Jahren eine komplett neue Welt gebastelt. Und die damalige große neue Welt war, man konnte um Afrika herumsegeln, man konnte nach Amerika, die Magellanische Expedition einmal rundherum. Und genauso ist in den 40 Jahren 80 bis 2020 sowas entstanden wie die neue digitale Welt. Und genauso wie es damals Schattenseiten gab, aufkommen der Kolonialismus, Amerika, Afrika. Genauso haben wir heute Schattenseiten dieser digitalen Welt. Und ich glaube schon, dass es spannend ist, auch im Sinne einer gewissen historischen Interpretation von diesen Analogien zu lernen. Was ist damals gut gelaufen, nicht so gut gelaufen? Wie hat man das alles bewältigen können? Und vor allem auch, welche Riesenkonflikte haben sich dann ergeben? Die Leute haben sich ja in der Folge dieser Entdeckung der neuen Welt vor 500 Jahren mit großer Freude gegenseitig ermordet, weil sie dachten, das ist jetzt hier die falsche Gesinnung, etc. und wir müssen unsere Ressourcen allokieren. Und diese Dinge, glaube ich, müssen wir auch anschauen, wenn wir über solche historischen Dimensionen reden.
Klingt auf jeden Fall sehr lesenswert und horizonterweiternd. Aber wir haben jetzt gerade schon gelernt, Aschaffenburg ist nicht die Provinz. Trotzdem würde ich jetzt vom Aschaffenburger Campus vielleicht noch mal ins Ruhrgebiet umschwenken.
Das ist eine andere Form von Provinz, oder?
Herr Bundenberg, zurück zu Ihnen und Ihrem Arbeitsbereich. Was sind denn gerade Ihre ganz großen Baustellen, wenn Sie über Digitalisierung und Geschichte sprechen?
Die großen Baustellen, also wir haben, das ist ja auch der Sache, die, also wir können uns nicht um alles kümmern, sondern wir haben ein paar Schwerpunkte. Wir haben vor ein paar Jahren mit einem Kollegen, mit Nils Steffen zusammen, haben wir ein Band herausgegeben zur Geschichte auf YouTube. Das hat uns so ein bisschen den Weg geebnet in den Bereich Geschichte in sozialen Medien. Und auch da ist es wieder, auf der einen Seite haben wir da Projekte laufen, also 2020 bis 2021 habe ich zusammen mit dem Kollegen Tobias Aran von der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg und Studierenden den Twitter-Account Krieg 7071 bespielt. Da haben wir aus der Perspektive von 40 Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, also es war alles dabei von der freiwilligen Krankenschwester bis zur französischen Kaiserin und vom badischen Kriegsvormann über die einfachen Soldaten bis hin zu Bismarck und dem Kronprinzen. Also haben wir aus 40 unterschiedlichen Perspektiven den Krieg von 7071 auf Twitter erzählt. Und zwar aus der Perspektive dieser Zeitgenossinnen und Zeitgenossen in fast 4000 Tweets. Fast ein Jahr hinweg. Und das ist, das Spannende dabei, ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit diesem Konflikt und vor allen Dingen mit der Erinnerungskultur zu diesem Konflikt. Aber das Spannende war jetzt auch für mich selber zu sehen, dass wie diese Geschichte in situ, also Geschichte in actu wäre ja, also wir nehmen teil und Geschichte in situ ist dieses, ich nehme teil, aber gefiltert durch Medien zum Beispiel. Und im 20. Jahrhundert gibt es immer mehr diese Erfahrung, live an etwas teilhaben zu können. Ne? Also ganz groß ist ja die Trauung der Queen in England gewesen, als großes Live-Ereignis, die Mondlandung. Und dass das dann eben über Medien so transportiert wurde. Und wenn man sich noch an letztes Jahr erinnert mit dem Sturm aufs Kapitol in Washington, das war quasi live auf allen Kanälen. Und das war auch das erste Mal so, dass sich die teilgenommen haben, selbst dabei dokumentiert haben, als sie sich teilnehmen. Und das wurde mit diesem Twitter-Account ein Stück weit simuliert und dass Menschen jetzt die Möglichkeit hatten, dieses historische Ereignis in seiner zeitlichen Ausdehnung auch nochmal wahrzunehmen. Das ist sehr interessant, darüber schreiben wir jetzt gerade eine wissenschaftliche Reflexion, also wir dokumentieren dieses Projekt und versuchen das auch nochmal theoretisch, geschichtswissenschaftlich zu fassen. Das Zweite, was wir machen, ist ein Projekt, das nennt sich Social Media History. Da geht es auch um Geschichte auf sozialen Medien. Wir haben vor allen Dingen die Kanäle Instagram und TikTok herausgesucht und das ist ein sogenanntes Citizen Science Projekt. Das heißt, ich hatte ja vorhin gesagt, es geht bei Public History um Geschichte für und in der Öffentlichkeit und bei uns auch mit der Öffentlichkeit. Das heißt, wir haben in diesem Forschungsprojekt wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, so wie man das ganz normal bei Forschungsprojekten hat. Aber es gibt eben auch eine Komponente mit Bürgerwissenschaftlerinnen, so nennen wir die, also Menschen, die Interesse haben, mit uns zusammen in diesem Feld zu forschen. Und wir arbeiten dort mit einem Dabeirat. Also wir haben Menschen, die uns jetzt über 3 Jahre begleiten und dieses Projekt auch im Sinne von Co-Kreation und Co-Produktion so zusammen entwickeln, dass, wie das sonst teilweise bei Citizen Science Projekten ist, dass die nicht nur beitragen, also Schmetterlinge zählen oder sonst irgendwie Daten erheben, sondern dass es jetzt auch in den Forschungsprozess gemeinsam hineingeht. Also das ist eine große Baustelle. Das heißt, wir kümmern uns einmal um, wie wird Geschichte in sozialen Medien dargestellt? Wie kann Geschichte dargestellt werden? Also es war ja gerade Ich bin Sophie Scholl ein Riesenthema. Dann haben wir das Projekt also selber laufen lassen und ein großes Feld, das habe ich vorhin schon mal angesprochen, ist dieses Geschichte in immersiven Medien, also Virtual Reality, wo alle immer über das Immersive sprechen, über das Eintauchen, es redet aber kaum jemand über das Auftauchen. Also wie können wir aus solchen historischen Simulationen ein Auftauchen begleiten, dass eben dann entsprechende Lernprozesse auch angeregt werden, dass man dann zu einem kritischen und reflektierten zu einer kritischen und reflektierten Haltung gegenüber diesem Produkt kommt. Also das sind so die Felder, in denen wir uns bewegen und dann eben das Corona-Archiv, an dem sich so viele Fragen entzündet haben, mit darf man das überhaupt, also geschichtstheoretisch, wen erreichten wir eigentlich? Also man sagt dann immer alle und jeder kann was hochladen, aber dann muss man auch alle und jeden erreichen. Und was wir jetzt schon als Ergebnis festgestellt haben, es ist vor allen Dingen ein bürgerliches, urbanes Phänomen, dass Menschen ihren Alltag dokumentieren. Und wir haben über Verbände oder die Landwirtschaftszeitung auch versucht, Menschen in anderen Räumen zu erreichen und aus anderen sozialen Zusammenhängen. Und das ist sehr schwierig. Also das heißt, diese Monstranz vor sich herzutragen, wir machen hier Citizen Science und alle dürfen mitmachen, verlangt auf der anderen Seite ganz große Anstrengungen ab, auch alle Menschen erreichen zu können. Und das ist eine Herausforderung, die ich für die Zukunft sehe, für diesen Bereich auch und vor allem für geistes- und geschichtswissenschaftliche Projekte. Und da ist ja jetzt zum Beispiel Aschaffenburg, so wie ich das jetzt aus der Außenwahrnehmung habe, mit dem Digitalladen und auch Projekten, die hier laufen, ganz weit vorne mit dabei.
Ein Knackpunkt ist aber, es muss immer historisch korrekt sein, was man tut.
Ja, da müssen wir jetzt, also was ist historisch korrekt? Also wenn historisch korrekt, jetzt wir öffnen jetzt die Büchse der Pandora. Also was ist historisch korrekt? Wenn wir uns jetzt darauf einigen, dass es da um empirische Triftigkeit und Plausibilität geht, also das heißt, kann ich das, was ich erzähle, an Quellen zurückbinden? Ist es trotzdem so, dass dieses Zurückbinden an Quellen, also an Gegenständen und schriftlicher Überlieferung, die aus ihrer Zeit heraus bis in unsere Zeit hineinragt, über die wir uns auch Vergangenheit, die vergangen ist, erschließen können, und es sind ja im Endeffekt Überlieferungssplitter, ist es immer so, dass jede Zeit ihre Fragen an die Vergangenheit stellt. So, das heißt, die Vergangenheit verändert sich nicht, weil sie vergangen ist, aber die Interpretation der Vergangenheit ändert sich oder kann sich ändern. Muss sich aber daran messen lassen, ob diese Veränderungen eben methodisch sauber wissenschaftlich begründet sind. Also das würde man dann Forschungsfortschritt nennen. Ich habe neue Fragen, ich habe neue Methoden. Hoffmann hat vorhin zum Beispiel die Tonbandaufnahmen angesprochen. Da kann ich jetzt über Sound History, so ein Teilbereich der Geschichtswissenschaft, die beschäftigen sich eben damit, höre ich da eigentlich Bismarck? Ja, irgendwie höre ich ihn, aber ich höre ihn natürlich nicht, wie er geklungen hat in dieser Zeit, weil es ganz viele Filter dazwischen gibt. Und dann kann man eben auch, man kann zum Beispiel auch eine Sound History der Zeit vor 1870 schreiben, wo es eben keine Aufnahmen gibt, aber trotzdem Äußerungen darüber, wie etwas klingt. So, also diese Frage, was ist historisch korrekt, ist das eine. Da gibt es dann ja auch immer damit verbunden die Frage, wie wird diese Geschichte jetzt dargestellt und wie schlägt sie sich nieder, in welchem Medium, weil man die Eigenlogik des jeweiligen Mediums dann wieder berücksichtigen muss. Eine geschichtswissenschaftliche Dissertation und Habilitation hat gewisse mediale Eigenlogiken über Fußnotensysteme und so weiter. Und es gibt durch das System der Geschichtswissenschaft, die ja dann auch wieder auf diese Arbeiten guckt und das liest, gibt es quasi eine Qualitäts- Kontrolle, wenn man das so möchte. Das kann ich, diese Maßstäbe kann ich aber nicht zum Beispiel an Unterhaltungshistoriografie anlegen. Also wenn ich jetzt in den Öffentlich-Rechtlichen eine Dokumentation habe, dann haben die vielleicht noch einen historisch-politischen Bildungsanspruch, ist es aber gleichzeitig, unterliegen sie den, wenn man so möchte, Zwängen und auch Logiken dieses medialen Formates. Und dann wird Geschichte eben anders erzählt.
Sie sprechen jetzt auch von diesem Sophie-Scholl-Format.
Das wäre jetzt das Nächste. Das wäre jetzt Geschichte in sozialen Medien. Das funktioniert eben auch mit Emotionalisierung. Also Instagram ist nicht dafür geschaffen worden, um dort erstmal Geschichte zu erzählen. Aber ich kann einen Kanal wie Instagram mit seinen Eigenlogiken nutzen, um dort Geschichte zu erzählen. Muss dann allerdings für mich selber glattziehen, was ist das jetzt? Akademische Geschichtsschreibung kann da nicht unbedingt stattfinden, weil es eben andere Publikationslogiken gibt. Aber ich kann auf Instagram durchaus historisch-politische Bildung ganz seriös durchführen oder ich mache Unterhaltungshistoriografie. Und bei dem Projekt Ich bin Sophie Scholl, was ja fast 1 Million Followerinnen und Follower hatte, eine enorme Reichweite, haben wir eben das Problem, dass dort auf der einen Seite vorgegeben wird von den Produzentinnen und Produzenten bei SWR und BR, dass sie radikal subjektiv an den Quellen entlang erzählen. Man hat aber kaum Verweise auf die Quellen. Das heißt, die Nutzerinnen und Nutzer werden damit alleine gelassen. Es werden immer die Distanz unterlaufen. Mit wem spreche ich gerade eigentlich? Ich konnte ja auch Nachrichten dann zurückschreiben. Wer spricht hier? Sophie Scholl? Das kann sie nicht. Die ist gestorben und ist ermordet worden. Also Sophie Scholl kann nicht mehr sprechen. Man könnte jetzt Quellenzitate sprechen lassen. Das wird nicht gemacht. Denn nein, es ist also fiktiv. Also es ist ähnlich wie ein Spielfilm. Es spricht eine fiktive Sophie Scholl. Es ist eine Schauspielerin, die so tut, als wenn sie Sophie Scholl wäre, vor einer Kulisse, die so tut, als wenn es das Jahr 1942 wäre. So, das sehe ich. Und gleichzeitig aber zu sagen, das ist jetzt radikal subjektiv und authentisch, gibt ja vor, dass ich jetzt eigentlich mich im Bereich von Unterhaltungshistoriografie bewege, weil ich kann Vergangenheit in dieser Form nicht abbilden. Und bei diesem Projekt, das sehe ich, also ist mein Kritikpunkt, dass weder der SWR noch der BR noch die Verantwortlichen klar gesagt haben, das ist jetzt historisch-politische Bildung, weil dann müssen sie sich Kritik gefallen lassen. Und das war es nicht, weil es hat emotionalisiert, damit gegen den Beutelsbacher Konsens verstoßen. Und ich kann emotionalisieren, ich muss es nachher aber wieder einfangen und transparent machen. Dann ist es okay. Und dann kann ich mit diesen Medien auch arbeiten. Aber also sie haben nicht gesagt, es ist historisch-politische Bildung oder es ist Unterhaltungshistoriografie. Und dadurch, dass sie sich hier nicht einig waren, da kann eben die Kritik auch ansetzen. Aber in der Sendung von Jan Böhmermann war es dann ja letztlich so, dass auch generell ein Stück weit gegen diese kreativen Formen, oder so wurde es ja mal genannt, kreative Form der Geschichtsdarstellung, ein Stück weit eben auch Kritik hervorgebracht wurde. Und da würde ich sagen, nein, generell bietet sich erstmal jedes Medium an, um dort Geschichte zu erzählen. Man muss diese Erzählung dann aber auch entsprechend reflektiert verpacken und gegebenenfalls, wenn ich etwas in der Eigenlogik erzähle und emotionalisiere und so weiter, dann am Ende, und das ist dasselbe eben wie bei den immersiven Medien, vielleicht einfach fragen, glauben Sie wirklich, dass Sie gerade Sophie Scholl gesehen haben? So, und das reicht vielleicht als Impuls. Ah nee, habe ich nicht, weil ich habe eine Schauspielerin. Ja, wie gehe ich denn damit um? So, und dann kommen wir in das hinein, was der Lernprozess ist. Und es geht im Endeffekt darum, letzter Satz dazu, darüber nachzudenken, was ist eigentlich Geschichte, nämlich eine zeit- und perspektivgebundene Erzählung über Vergangenheit. Und dann ist immer die Frage, und dann nachgelagert, ist das jetzt empirisch triftig und plausibel? Mhm. Ja, aber erstmal geht es darum, dass wir uns über unser Verhältnis zur Geschichte als Erzählung und Vergangenheit als das, was gewesen ist, in irgendeiner Weise verhalten müssen. Und wenn wir das reflektiert und kritisch machen können, dann geht im Endeffekt alles und machen wir uns nichts vor. Die Playmobil-Ritterburg unseres Vierjährigen ist auch im Endeffekt ein Medium und da ist auch ziemlich wenig empirisch triftig und plausibel.
Herr Hoffmann?
Was eine hochspannende Geschichte ist, denn, wir haben das ja erwähnt, ne, globale Provinz, 40 Jahre digitale Entwicklung, die Personen, die davon noch glaubhaft berichten können, die gibt es bald nicht mehr in dem Maße, wie es wünschenswert wäre. Und in dem Buch kommen ungefähr 20 Zeitzeugen zu Wort, immer nach dem Motto, wenn man das liest, dann kann man anfügen. Was ein Trick ist im Sinne von, es soll die Glaubwürdigkeit des Geschilderten erhöhen. Tut es auch hoffentlich. Aber auch hier durchaus eine dokumentarische Aufgabe. Ich glaube, man müsste mal allen Ernstes so eine 90-minütige, na, Terra X-ähnliche oder ZDF History, whatever it is, ja, also sowas, im Sinne von diese Personen, die da noch dabei waren. Und in dem Buch gibt es einen markanten Satz. Ich erzähle von diesen ersten Schulcomputern Anfang der 80er. Und selbst bei der Gesellschaft für Informatik kam die Rückmeldung im Sinne von, wir hatten da mal was aufgeschrieben. Das weiß niemand mehr, war die Antwort. Das heißt, obwohl es jüngere Vergangenheit ist, läuft es Gefahr, vergessen zu gehen. Und da, glaube ich, hat klassische Geschichtsschreibung als Disziplin eine Aufgabe.
Ja, also das wäre ja die kleine Kulturgeschichte des Schulcomputerraumes. Und da ist dann die Frage, welche Quellen finde ich
noch? Der Computer hatte einen eigenen Raum.
Ne? Ja,
der hatte
ja,
schön, genau, da, konnte, genau. Da konnte er nachts schlafen.
Ja, er hatte, ja. Er hat aber auch einen weiteren Raum abgelöst. Das ist das Sprachlabor aus den 70ern. Und jetzt werden weitere Räume geschaffen. Und ne, das Sprachlabor aus den 70ern und der Computerraum aus den 90ern sind jetzt auch entsprechende Räume in Schulen.
Das Gespräch endet, wie es angefangen hat. Man könnte noch ewig weitermachen. Also, Herr Buddenberg, was Sie jetzt gesagt hatten zum Thema Sophie Scholl, ich muss sagen, wir haben Sie da drauf so ein bisschen gestoßen, weil Sie bei Herrn Böhmermann im Fernsehen waren, da kennt man Sie auch. Ja, aber generell, also da könnte man jetzt auch noch ewig drüber weiterreden, aber ich denke, die Zeit ist wirklich schon weit fortgeschritten. Aber ich glaube, wir sollten wirklich zum Ende kommen und vielleicht mit einer letzten Frage, die auch an das anschließt, was der Herr Hofmann jetzt gerade noch gesagt hat. Die Geschichte der Digitalisierung, wir stecken mittendrin, wir erleben gerade, wie sie geschrieben wird. Und wenn man sich Geschichtsbücher heute anschaut, dann liest sich das immer wie ein geordneter Prozess, diese Vergangenheit. Was wird denn irgendwann mal in 100 Jahren in einem Geschichtsbuch über die Digitalisierung vielleicht, über unsere heutige Zeit, die frühen 2020er Jahre, was wird denn da drin stehen? Vielleicht nur ein Satz, weil da muss ja ganz viel rein in dieses Buch.
Das kann ich gerne beantworten, indem ich es nicht beantworte und auf die Kolleginnen und Kollegen der Zukunft verweise. Da wir nicht wissen, welche gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen Verwerfungen unsere Zeit haben wird. Das ist jetzt die Historikerin-Historiker-Ausrede. Aber im Endeffekt ist die Zukunft offen. Und wir können eben nicht einschätzen, wie man jetzt im Spiegel der weiteren Entwicklung unsere Zeit sehen wird.
Gute Antwort, Herr Hofmann.
Sie können mich gerne fragen, wie das Wetter in 3 Tagen ist. Aber bitte erst nächste Woche.
Sehr gut. Herr Kemper, nachdem die beiden Antworten jetzt schon so umfassend waren, vielleicht für Sie noch mal eine andere. Weiß man denn eigentlich, wann die erste Homepage in Aschaffenburg online gegangen ist?
Also auf die Frage habe ich mich ja tatsächlich ein klein wenig geistig vorbereitet. Und wir haben etwas recherchieren müssen. Das ist ganz interessant. Also das wurde irgendwann ja abgeschaltet. Und es gibt jetzt glücklicherweise das Internet Archive, das vieles archiviert und rettet und das war 1998. Ich habe jetzt zum ersten Mal vor kurzem die damalige, die Optik, das Aussehen der damaligen Homepage mir angeschaut. Das hat mich an die Zeit damals erinnert, in einer gewissen Weise an die üblichen Seiten. Und das zeigt aber auch, dass in den letzten 20 Jahren verdammt viel digital verloren gegangen ist. Das ist vielleicht noch ein ganz wichtiges Thema. Für Archive ein sehr großes Thema. Also da geht es auch um ganz grundlegende Geschichten, also zum Beispiel aus den 80er Jahren Tschernobyl und die Messungen, die da gemacht worden sind, damals in Bayern auch. Es war auch in Bayern mal ein großes Thema und dann hat man mal 10, 15 Jahre später geschaut, wow, das ist ja ganz wichtig, was so die Strahlenbelastung angeht und die Frage, wie kann ich jetzt darauf zugreifen? Wie kann ich jetzt diese digitalen Daten überhaupt öffnen? Was mache ich damit? Und da ist einfach ein großer Verlust einfach da und da ist für die Zukunft natürlich eine Aufgabe, da Vorkehrungen zu treffen, dass es jetzt vielleicht nicht mehr so in dem Maße ist.
Also was wir auf jeden Fall alle mitnehmen, denke ich, dass wir durch den Blick in die Vergangenheit viel über unsere Gegenwart lernen und vielleicht auch ein bisschen über die Zukunft. Und damit sage ich ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die jetzt heute dabei waren.
Gerne, sehr gut.
Sehr schön, war cool.
Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Für weitere spannende Geschichten rund um Aschaffenburg besuchen Sie das digitale Stadtlabor Aschaffenburg 2.0.